Die Radio Wissen. Update.
Die NATO obsolet, der Brexit eine großartige Sache und Deutschlands Flüchtlingspolitik ein katastrophaler Fehler. Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump hat wieder mal ordentlich ausgeteilt. Zum großen Aufreger sind die Aussagen aber für europäische Politiker heute nicht geworden. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zum Beispiel sagte:
Man muss hoffen, dass die Aussagen des Kandidaten Trump ab Freitag in eine andere Richtung führen.
Hoffen, das scheint das Prinzip diesseits des Atlantiks, kurz vor Trumps offiziellem Amtsantritt. Das Interview und die Reaktionen sind heute unser erstes Thema im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Mit einem Interview für die Bild und die britische Times hat der künftige US-Präsident Donald Trump mal wieder für Aufregung gesorgt. Es ging um seine Sicht auf NATO, EU und Handelsverträge. Und seine Aussagen kann man zumindest bemerkenswert finden. Denn das transatlantische Verteidigungsbündnis nennt Trump im Interview überholt, weil die NATO zu wenig gegen den Terrorismus getan hätte und die Mitgliedsländer zu wenig zahlen. In Europa tut man sich schwer mit der Deutung von Trumps Aussage. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier versuchte sich trotzdem in Brüssel.
Zunächst einmal widerspricht das den Äußerungen, die der designierte amerikanische Verteidigungsminister bei seiner Anhörung in Washington noch vor wenigen Tagen bekundet hat. Wir müssen sehen, was daraus für die amerikanische Politik folgt.
Aber Trump teilte nicht nur gegen die NATO aus, auch die EU bekam ihr Fett weg. Für die USA spiele es keine Rolle, ob die EU getrennt oder vereint sei, sagte Trump und lobte den Brexit als eine großartige Sache. Eine Aussage, die zumindest beim britischen Außenminister Boris Johnson gut ankam.
It's very good news. It's great to hear that from President-elect Donald Trump.
Das ist eine großartige Nachricht. Schön, das vom gewählten US-Präsidenten Donald Trump zu hören, sagte Johnson. Nicht ganz so euphorisch dürften die deutschen Autohersteller das Trump-Interview aufgenommen haben, denn denen drohte Trump mal wieder mit Strafzöllen, wenn sie weiter Autos für den US-Markt in Mexiko fertigen lassen. Mehr von unserem Reporter Gabriel Wirth.
Nach außen hin reagieren die deutschen Autohersteller gelassen. Es müsse sich erst noch zeigen, ob und wie diese Ankündigungen umgesetzt würden, heißt es beim VDA. Der Automobilverband rechnet mit Widerstand im US-Kongress gegen die Pläne von Trump. Allerdings ist bei der Industrie auch eine gewisse Unruhe zu spüren, aufgrund des Umgangsstils des künftigen US-Präsidenten Trump, den Autobauern zu drohen, bevor er überhaupt im Amt ist.
Im Interview mit Bild und Times äußerte sich Trump auch zu Bundeskanzlerin Angela Merkel und Deutschlands Flüchtlingspolitik. Die Grenzöffnung im September 2015 bezeichnete Trump als katastrophalen Fehler und verwies auf den Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Vor Merkel habe er aber stets großen Respekt gehabt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Merkel habe das Trump-Interview mit großem Interesse gelesen und die Positionen Trumps seien der Bundesregierung bekannt.
Die Positionen der Bundeskanzlerin etwa zur Flüchtlingspolitik, zur Europäischen Union, zur transatlantischen Partnerschaft sind ebenfalls bekannt. Und nun warten wir, wie es sich gehört, die Amtseinführung des Präsidenten Trump ab und werden dann mit der neuen Regierung eng zusammenarbeiten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch die User im Netz diskutieren darüber, was der zukünftige US-Präsident Donald Trump so zum Thema Außen- und Wirtschaftspolitik zu erzählen hat. Für KritKrit ergibt sich bei tagesschau.de ein gemischtes Bild. In manchen Einschätzungen sehe ich bei ihm mehr Realismus als bei einigen seiner professionelleren Kollegen. Zum Beispiel hat ja die NATO tatsächlich nicht funktioniert, was die Terrorbekämpfung betrifft. Der Afghanistan-Einsatz muss zum derzeitigen Zeitpunkt wohl als gescheitert betrachtet werden. Teacher's Voice sieht es anders. Einfach nur furchtbar und unterirdisch. Man muss es erstmal schaffen, sich in jedem, aber wirklich in jedem Satz selbst zu widersprechen. Ich würde mich in Grund und Boden für einen solchen Präsidenten schämen. Karl-Heinz Luke schreibt bei Facebook zum Thema Flüchtlinge aus dem Nahost: Trump sollte nicht vergessen, dass es die Amerikaner waren, die diese Lawine losgetreten haben. Unter dem Republikaner Bush marschierten sie in den Irak ein. Das führte letzten Endes zur Gründung des sogenannten IS, der mit eine Ursache für die vielen vertriebenen Menschen wurde. Sebastian Völkel witzelt: Zum Glück hat Donald Trump den Durchblick. PS, Belgien ist wirklich eine schöne Stadt.
Was sonst noch wichtig war?
Die 8 reichsten Männer besitzen zusammen mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit. Das steht in einem Bericht der Hilfsorganisation Oxfam zur sozialen Ungleichheit in der Welt. Der Vergleich klingt krass und ruft vor allem auch die Kritiker auf den Plan. Das Londoner Institute of Economic Affairs nennt die Daten irreführend. Denn Oxfam greift für die Schätzung auf den Vermögensbericht der Bank Credit Suisse zu. Und danach werden Menschen als arm bezeichnet, wenn sie Kredite für einen Hauskauf, für ein Studium oder für Konsum aufgenommen haben. Viele wirklich arme Menschen, die gar keinen Kredit aufnehmen können, würden dabei aber erst gar nicht beachtet. Oxfam veröffentlicht die Schätzung zur Ungleichheit immer kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Damit es gerechter zugeht, fordert Oxfam unter anderem, Reiche stärker zu besteuern. In Berlin befasst sich das Parlamentarische Kontrollgremium der Geheimdienste in einer Sondersitzung mit dem Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri.
Wir wollen wissen, was wusste das Bundesamt für Verfassungsschutz tatsächlich? Was hat der BND unternommen, nachdem er vom marokkanischen Geheimdienst unterrichtet worden ist, dass dort ein gefährlicher Mann unterwegs ist mit Namen und möglicherweise auch, dass er einen Anschlag begehen wollte? 2 Tage später hat man die laufende Telefonüberwachung in Berlin beendet.
Sagt der stellvertretende Vorsitzende der Geheimdienstkontrolleure, der linken Politiker André Hahn. In der Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums geht es um einen Bericht des Bundeskriminalamts. Darin steht, dass Amri schon seit 2015 regelmäßig im Visier der Behörden war. Jetzt wollen die Parlamentarier klären, welche Fehler die Behörden vor dem Berliner Anschlag gemacht haben. Übermorgen beschäftigt sich auch der Innenausschuss des Bundestags mit Amri. In einer Woche will Russland mit Friedensgesprächen für Syrien beginnen. Daran will jetzt auch die islamistische Rebellengruppe Jaish al-Islam teilnehmen. Ihr Anführer Zahran Alush sagte der Nachrichtenagentur AFP, man wolle das Treffen nutzen, um das Blutvergießen zu stoppen. Neben verschiedenen syrischen Rebellengruppen wollen auch Vertreter des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad dabei sein. Die Gespräche sollen in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden. Unterstützt wird Russland dabei von der Türkei und dem Iran. Formelle Friedensverhandlungen für Syrien sind unter der Schirmherrschaft der UNO im Februar in Genf geplant. Hansi Flick hört beim Deutschen Fußballbund auf. Der DFB teilte mit, dass Flick seinen Job als Sportdirektor freiwillig abgibt. Es gebe keine sportlichen Gründe oder Probleme. Flick will sich in Zukunft mehr auf seine Familie konzentrieren. Mehr von unserem Reporter Matthias Merget.
Insgesamt 10 Jahre war Flick für den DFB tätig. Erst als Assistenztrainer von Bundestrainer Joachim Löw, danach als Sportdirektor. Sein Vertrag wäre noch bis 2019 gelaufen. Als Übergangslösung wird Horst Rubisch als Sportdirektor die Position von Flick übernehmen.
Was noch wichtig wird.
Das Bundesverfassungsgericht verkündet morgen sein Urteil im NPD-Verbotsverfahren. Es geht darum, ob die rechtsextreme Partei wegen ihrer Ziele und demokratiefeindlicher Parolen als verfassungsfeindlich eingestuft und damit verboten wird. Die letzte Verhandlung in der Sache war schon im März letztes Jahr. Damals ging es vor allem um das Programm der Partei. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte nach der Verhandlung:
Es ist ein rassistisches Programm, es ist ein demokratiefeindliches Programm und da hilft die ganze Drumherum-Rederei, die wir heute hier erlebt haben, gar nichts.
Seit der Verhandlung haben die Richter beraten. Es ist völlig offen, ob es wirklich zu einem Verbot kommt. Wenn aber, dann würde die NPD aufgelöst werden. Gewählte Volksvertreter der Partei würden ihre Mandate verlieren. Und gegen das Verbot wehren könnte sich die rechtsextreme Partei nur vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Und sonst in der Welt?
In Kirgisistan ist heute ein Frachtflugzeug in ein Wohngebiet gestürzt. Dabei sind nach Behördenangaben mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen Bewohner des Dorfes, in dem der Jumbo-Jet verunglückt ist. Auch die 4 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Außerdem wurden 23 Häuser des Ortes zerstört. Die Boeing 747 war für eine türkische Frachtgesellschaft unterwegs und sollte in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek für einen Zwischenstopp landen. Warum sie stattdessen in das Wohngebiet stürzte, wird noch untersucht. Die kirgisische Regierung schließt einen Pilotenfehler nicht aus. Litauen will an seiner Grenze zu Russland einen Zaun bauen, 2 Meter hoch und 130 Kilometer breit. Der litauische Innenminister hat den Plan damit begründet, dass Schmuggel bekämpft werden soll. Der Zaun werde keine Panzer aufhalten, aber zumindest drüberklettern soll schwierig werden. Ziel ist demnach, die Außengrenze der Europäischen Union zu verstärken. Bezahlt wird der Zaun deshalb auch zum Großteil mit Geld von der EU. Sie soll den Planungen zufolge rund 25 Millionen Euro geben. Litauen muss noch etwa 3,6 Millionen beisteuern. Noch dieses Jahr soll der Zaun fertig werden. Dass Litauen eine Grenze zu Russland hat, liegt an der russischen Exklave Kaliningrad. Die ist nur über die Ostsee mit dem Rest von Russland verbunden. In Osteuropa fühlen sich viele Länder von Russland bedroht, seitdem das russische Militär die ukrainische Halbinsel Krim besetzt hatte. In Ägypten hat die Regierung vor Gericht eine weitere Niederlage kassiert. Aus einer geplanten Inselübergabe an Saudi-Arabien wird dadurch erstmal nichts. Es geht um die Inseln Tiran und Sana'a IV im Roten Meer. Der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi hatte letztes Jahr mit dem saudischen Königshaus ausgemacht, die Inseln abzugeben. Angeblich, weil sie gar nicht zu Ägypten gehören. Laut dem höchsten Verwaltungsgericht hat die Regierung dafür aber keine Beweise geliefert. Kritiker hatten al-Sisi vorgeworfen, die Inseln quasi zu verkaufen, weil Saudi-Arabien Ägypten mit Geld und Krediten unterstützt. Letztes Jahr gab es heftige Proteste. Aktivisten zufolge wurden bei den Demos mehr als 1000 Menschen festgenommen.
Wissensnachrichten.
Habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Kollege so einen schrecklich grausam aussehenden Mantel gekauft hat? Oder die Kollegin ernsthaft findet, dass pinke Stiefel gut aussehen? Vielleicht sind das einfach Zeichen, dass es in deren Beziehung gerade nicht so läuft. Zumindest, wenn man einer Studie Glauben schenken möchte, die uns Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten mal kurz erklären kann. Tina, was läuft bei denen schief?
Die sind eifersüchtig.
Und deswegen ziehen sie sich nicht so schöne Sachen an?
Ja, deswegen ziehen sie sich vor allem auffällige Sachen an.
Ja, jetzt ernsthaft. Also solche Zusammenhänge schauen sich die Wissenschaftler an?
Jawohl, es geht hier um den Konsumenten. Die Studie ist dann auch in einem Fachmagazin erschienen, das Consumer Psychology heißt. Mhm. Konkret haben die Wissenschaftler aus Singapur in 5 Experimenten geschaut, ob es einen Einfluss auf die Konsumentscheidung hat, wenn die Probanden eifersüchtig waren. Also die mussten sich erst so ein Szenario vorstellen, in dem der Partner oder die Partnerin jemand anderem schöne Augen gemacht hat. Mhm. Und dann mussten sie sich entscheiden, ob sie einen Mantel in einer grellen Farbe kaufen wollten oder in einer gedeckten oder zum Beispiel ein T-Shirt mit einem unauffälligen Design versus mit einem dicken Logo drauf.
Okay, und da fiel dann die Wahl immer auf die auffälligen Klamotten.
Ja, allerdings nur dann, wenn klar war, dass die Produkte auch von anderen gesehen werden. Also wenn sie zum Beispiel eine Lampe für zu Hause kaufen sollten, gab es den Effekt nicht. Wenn sie eine Lampe fürs Büro kaufen sollten, dann gab es den Effekt wieder. Dabei geht es wohl vor allem darum, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Weil Eifersucht ja im Prinzip bedeutet, dass man das Gefühl hat, der Partner schenkt einem anderen Menschen die Aufmerksamkeit, die eigentlich für einen selbst reserviert sein sollte.
Genau. Und wir scheinen eben unterbewusst zu glauben, dass wir uns zumindest einen Teil dieser Aufmerksamkeit zurückholen, indem wir uns auffällig ausstaffieren. Es könnte wiederum für Unternehmen interessant sein, die besonders auffällige Produkte verkaufen, die in ihrer Werbung dann vielleicht gerade auf solche Gefühle wie Eifersucht setzen sollten.
Wir bleiben gleich bei Gefühlen. Was nämlich Wissenschaftler bei ihrer Arbeit manchmal zu sehen bekommen, das ist ziemlich ekelhaft und kann einem auch den Magen umdrehen.
Ja, zum Beispiel Fehlgeburten von Zebras in der Savanne oder die Reste von Robben, die von Eisbären gehäutet wurden. Um solche Bilder ist auf Twitter aber gerade ein regelrechter Wettbewerb ausgebrochen. Je ekliger, desto besser. Unter dem Hashtag BestCarcass kann man sich, wenn der eigene Magen das aushält, die Bilder anschauen und natürlich auch teilen. Also BestCarcass ist Best und dann Carcass ist C-A-R-C-A-S-S. Angefangen hatte das Ganze vor etwa einer Woche in einer Gruppe von Tierforschern, die alle afrikanische Raubtiere untersuchen und auf Twitter miteinander verbunden sind. Aus Sicht der Forscher gehören diese toten Tiere in allen Stadien der Verwesung ganz einfach zum Kreislauf des Lebens dazu. Aus Deutschland gibt es auch schon einen prominenten Eintrag. Es handelt sich um einen Fuchs, der letzte Woche wahrscheinlich beim Überqueren der zugefrorenen Donau im Eis eingebrochen war und eingefroren wurde. Ein Förster musste das Tier dann in einem großen Block aus dem Eis raussägen.
Mhm. Ein weiteres Thema war heute eine Sache, die wir auch in unserer Redaktion immer wieder diskutieren, nämlich die These, dass wir im postfaktischen Zeitalter leben und die damit verbundene Frage, wie glaubwürdig die Menschen uns Medien finden.
Der Westdeutsche Rundfunk wollte das mal genauer wissen und hat Infratest DIMAP mit einer Umfrage beauftragt. Und dabei kam raus, dass die große Mehrheit der Bundesbürger mit dem Medienangebot zufrieden ist. Laut Studie bewerten 9 von 10 Befragten das Angebot von Radio, Fernsehen, Internet, Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland als gut oder sehr gut. Mhm. Im Gegensatz dazu sagen 10%, die Qualität insgesamt sei schlecht. Die höchste Glaubwürdigkeit bescheinigten die Befragten dem öffentlich-rechtlichen Radio, ne? Also uns. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen landete knapp dahinter, gefolgt von Tageszeitungen. Für am wenigsten glaubwürdig halten die Befragten die Informationen im privaten Fernsehen und aus dem Netz, vor allem aus sozialen Netzwerken. An Twitter oder Facebook News glauben nur 8%. Viele Menschen denken allerdings, dass die Medienberichterstattung gelenkt ist. 42% glauben, dass es Vorgaben aus der Politik gibt.
Ja, das ist interessant, aber ich kann an dieser Stelle zumindest sagen, bei D-Radio Wissen, da ruft definitiv keiner an und sagt uns, was wir wie und wann berichten sollen. Vielen Dank, Tina Kiesling.
Wetter.
Heute Nacht bleibt es meist trocken, die Temperaturen gehen aber zum Teil ordentlich runter auf minus 1 Grad an den Küsten und minus 18 Grad an den Alpen. Morgen hat es die Sonne schwer, es sind viele Wolken am Himmel, Schnee ist die Ausnahme und die Temperaturen erreichen maximal minus 8 bis plus 1 Grad. Das war das Update, ich bin Jakob Vogel, schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.